Hallo und herzlich willkommen zum Ruhrpott von der Tölsken auf der Tracksken.
Es grüßen euch Jakob und Dirk. Hallo Jakob.
Hallo Dirk.
Wie geht's dir?
Gut. Wie hast du die Weihnachtstage verlebt?
Ja, mit der Familie. So ganz ruhig und schön und, nee, ruhig war das gar nicht, stimmt gar nicht. Da waren keine Enkelkinder dabei. Das war lebhaft. Es war richtig lebhaft. Aber schön, schön lebhaft, kann man nicht anders sagen. Also mit Kindern zu feiern, also mit kleinen Kindern zu feiern, 2 und 6, das ist was anderes, als wenn nur Erwachsene feiern. Da geht es ein bisschen drunter und drüber, das kleine Chaos, das dann zwischendurch mal kommt. Aber schön. Es ist irgendwie, das ist Weihnachten, finde ich.
Das hört sich gut an. So, dann ein frohes neues Jahr. Ich denke, das kann man auch sagen an unsere Hörerinnen und Hörer.
Unsere erste Sendung im neuen Jahr 2025.
Ja.
Wie das klingt, ne? 2025.
Wir werden alt.
Oh, das Jahr wird alt. Wir haben ein Vierteljahrhundert wieder.
Stimmt, richtig.
Es ist immer schön, wenn man etwas beschreibt. Das finde ich toll. Du hast gerade gesagt, das stimmt und hast kurz gezögert und geguckt und hast gedacht, aha, ein Vierteljahrhundert. Es hört sich anders an, 25 Jahre hört sich nicht so prickelnd an wie ein Vierteljahrhundert. Und mir fällt immer wieder auf, gerade in der letzten Zeit, wo so die Nachrichten uns ja so von links und rechts erschlagen, dass wir mit Begrifflichkeiten konfrontiert werden, die uns ins Staunen setzen. Ja, es wird nicht mehr gesagt 2025, das neue Vierteljahrhundert in diesem Jahrhundert. Und denke ich, boah, so weit sind wir schon gekommen. Hätte ich jetzt gesagt, alles Liebe zu 2025, alles Gute. Ja, danke. Ne? Also versetzt uns gleich so ins Staunen. Finde ich jedenfalls.
Und absolut, so, das stimmt. Ne?
Und ich achte in letzter Zeit, also ist das, sag ich, das zweite Mal oder dritte Mal jetzt, ich achte mehr darauf, wie ich Nachrichten konsumiere. Und je mehr ich darauf achte, desto mehr verstehe ich oder merke ich, wie ich manipuliert werde. Mit genau solchen kleinen Begrifflichkeiten, die aber in uns etwas mehr auslösen als in der vielleicht normalen Kommunikation.
Was Ähnliches habe ich erlebt auch damit, und zwar, dass jemand sagte, das sind die goldenen 20er Jahre. Und dann hast du halt ja dann den Rückgriff auf das letzte Jahrhundert.
Genau.
Allerdings auch so mit dieser Bedrohungslage, fand ich. So. Ja. Was wird da jetzt auf uns zukommen?
Ja, golden wird das nicht sein.
Nein, bestimmt nicht.
Wir haben eine außerordentliche, ich weiß nicht, ob also sonnige wird es nicht bezeichnen. Ich weiß, wir haben es eine außerordentliche Bedrohungslage, sehe ich.
Das könnte man so empfinden jetzt.
Also momentan macht mir das etwas Angst. Das war bis vor ein paar Tagen noch nicht so extrem. Ich habe gedacht, naja, so schlimm wird es nicht kommen. Irgendeiner wird diese ganzen Diktatoren und Populisten und ja, vielleicht jetzt auch Monsieur Trump irgendwie auch schon im Zaum halten. Aber ich bekomme so langsam Zweifel.
Man hat das bisher mal so von einer gefestigten Insel der Demokratie betrachtet. Und jetzt merkt man, dass das nur eine Sandbank ist und langsam abgetragen wird von allen Seiten.
Ja, wir merken ja immer mehr erstmal, Demokratie ist das Anfälligste an einer möglichen Regierung, ist so instabil, Demokratie, die kannst du so leicht aushebeln. Ja, ich meine, wenn wir uns China jetzt anschauen, Nordkorea, UdSSR, also Russland uns anschauen, das sind ja Regierungen, die sich kaum in irgendeiner Art und Weise bewegen lassen oder aushebeln lassen. Das ist eine klare, gibt es eine klare Hierarchie, da gibt es eine klare Ansage und keiner wird sich trauen, ein Gesetz dort zu ändern, wenn der Chef nicht das abnickt. Ja, also der Chef macht oder die Chefin, naja, Chefin wäre meistens eher weniger, aber der Chef macht die Gesetze. Und da, wo Demokratie herrscht, Mitspracherecht, merken wir, dass wir von allen Seiten angegriffen werden und dass es so leicht ist, die Demokratie auszuhebeln. Und die Demokratie erst dann daran wächst und stärker wird, wenn sie von innen heraus diesen Angriffen standhält. Und von innen heraus meine ich die Gesellschaft. Nicht die Politik kann es regeln, die Gesellschaft kann es nur regeln. Also die Gesellschaft, wenn die stark ist, dann ist eine Demokratie auch stark. Also eine demokratische Gesellschaft, eine demokratische Bevölkerung, die wirklich den Anspruch hat, ja, ich möchte mein Mitspracherecht, meine Freiheit möchte ich gerne behalten und ich möchte fair und ehrlich behandelt werden. Und dann muss man wirklich auch einiges aushalten können. Mhm. Also eine Demokratie steht jeden Tag auf dem Prüfstand, jeden Tag.
Vielleicht, wo wir so gerade eingestiegen sind, wir haben heute ja zwei Themen vorbereitet.
Ja.
Dann soll ich kurz mit meinem Thema
auf alle Fälle
anfangen, weil ich glaube, das passt gerade ganz gut. Und zwar haben ja die jüngsten Entwicklungen um Elon Musk und Donald Trump verdeutlichen die Risiken, die entstehen, wenn zwei einflussreiche Persönlichkeiten ihre Macht nutzen. Der eine ist gewählt mit fadenscheinigen Versprechen und der andere ist halt sehr einflussreich aufgrund seines Geldes. Und wer Elon Musk nicht kennt, also ich glaube, die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer werden ihn kennen, das ist der Mann um Tesla, um Batteriefabriken, um SpaceX, das Weltraumunternehmen, und so weiter und so fort. Also der hat schon einige Dinge am Start, die auch sehr viel Geld abwerfen. Ja, und jetzt gesellt sich noch ein Mensch namens Zuckerberg hinzu. Der ist der Chef von Meta und Meta sagt vielen Leuten nichts. Das ist halt das ist ein Unternehmen, das er so benannt hat. Und jeder kennt es, wenn man einfach nur sagt Instagram, WhatsApp und Threads. Threads ist nicht ganz so bekannt, weil das halt so ein Twitter-Klon ist, der halt versucht halt die Marktanteile von Twitter zu übernehmen. Ja, und wenn man sich vorstellt, dass Trump braucht Medien nicht gleichzuschalten, das finde ich so erschreckend.
Ja.
Sondern wie wir das hast du eben, als wir waren zusammen unterwegs, und das hast du ja schon im Auto gesagt, der braucht die Medien nicht gleichzuschalten, sondern das machen im Grunde die Firmen selber. Die biedern sich so sehr an, dass die alles das, was an Sicherheitsstrukturen sind, da sind, selber aushebeln. Und wie es laufen kann, sehen wir ja bei Viktor Orban.
Ja. Ich habe letztens wieder Peer Steinbrück und Böhmermann auf der Bühne gesehen. Kann man sehr schön auf WDR 5, kann man das nachschauen. Und was mir dazu einfällt, und zwar eine kleine Szene, wo Böhmermann sagt, genau angesprochen auf diese Situation, die momentan gerade, diese Weltlage, die da gerade ist. Naja, sagt er, zumindest wird die Satire wieder genug zu tun haben. Und dann sagte Steinbrück, er sagt, nein, die Satire stößt da an ihre Grenzen, wo die Realität dies überlebt. Und er will damit sagen, wenn die Realität quasi über der Satire dann steht, verrückter ist als die Satire, dann gibt es keine Satire mehr. Und das bezeichnet diese Situation. Wir haben gerade über Trump quasi gesprochen. Wir wissen, es zieht auf Trump ab. Und jetzt kommt das, was du gerade sagst mit Zuckerberg, kommt auf einmal aus der Hüfte geschossen und soll im Grunde genommen, um marktfähig zu bleiben, es geht ja nur um die Marktfähigkeit.
Richtig, genau.
Er sagt ja, Leute, Musk kann machen, was er will. Also Twitter hat es geschafft. Also das Tor oder die Büchse der Pandora zu öffnen. Und da kann gefeuert werden ohne Ende, straffrei. Jeder kann alles behaupten, was er will. Komplette Freiheit. Und der Zuckerberg kommt jetzt her und sagt, ja, nicht der Staat entscheidet, was gut und was schlecht ist, was böse ist oder was Strafe ist oder was sonst irgendwie an irgendwelchen Verlautbarungen kommt, sondern Ihr könnt jetzt schreiben, was ihr wollt und der Leser kann entscheiden, ob er es lesen will oder nicht.
Sogar noch ein Stückchen weiter. Ich führe das mal ein bisschen auf. Und zwar, Meta plant die Zusammenarbeit mit Faktenprüfern zu beenden. Die seit 2016 ist das wohl ein wesentlicher Bestandteil der Plattformen, wie Facebook und Instagram waren. Dieses Faktencheck-System wurde eingeführt, um die Verbreitung solcher Fehlinformationen zu überprüfen. Und sie bewerten und gegebenenfalls, also haben die bewertet und markiert. Und wenn diese als falsch oder irreführend eingestuft wurden. So, wer hat es als erster auf, nicht die Schweizer, sondern es war halt Musk mit Twitter. Als er es gekauft hat, hat er ja massig Leute entlassen und plötzlich wurde die ganze Plattform überschwemmt mit rechtsradikalem Scheiß, ne? Mhm. Und keiner hat sich drum gekümmert. Ja, und anstelle des bisherigen Systems möchte Meta ein Modell einführen, das sich den Community, genau das, was du gesagt hast, Community Notes von X ehemals Twitter orientiert. Mhm. Und das Ganze basiert halt auf Schwarmintelligenz. Was zuerst ja auch gar nicht so verkehrt sich anhört. Und das Ganze ist halt, wo der Hase im Pfeffer liegt, ist halt, sind die Details. Zuerst denkst du, ja, was soll denn da passieren, ne? Aber der gibt jetzt das Ganze in die Hand, wie du sagtest, der Nutzer. Und das bedeutet, die Bewertung erfolgt durch die Community. Andere Nutzer bewerten diese Notizen, die gemacht worden sind, und nur jene mit breiter Unterstützung werden sichtbar. So, wir wissen mittlerweile durch KI und Bots, wie schnell, dass die Sarah Bosetti sagte, sie hat einen Ausspruch getan und dann hat sie schon, was weiß ich, 500 Kommentare, nachdem sie nur den Knopf für Veröffentlichen losgelassen hat. Und so schnell können Leute nicht kommentiert haben. Also kann ich natürlich auch Bots einsetzen, die eine gewisse Meinung nach vorne bringen. Und dann haben wir ja halt dieses Seifenlassen-System. Jeder lebt in seiner Bubble und hält das dann für Realität. Und das ist das Problem.
Da muss ich aber nochmal nachhaken. Das ist mir jetzt auch neu. Du sagst also, in dem Moment, wo ich einen Post abgebe, bekomme ich innerhalb von Sekunden sofort eine Rückmeldung darauf, die menschlich gar nicht möglich ist, sondern durch eine gesteuerte KI, die darauf programmiert ist, dass, wenn ich zum Beispiel halt eine liberale Meinung habe oder halt vielleicht eine radikale Meinung habe, das kann ja auch in beide Richtungen gehen, wenn ich mit einem bestimmten Thema reingehe und auch eine Meinung dazu habe, dass sofort eine künstliche Intelligenz sofort in Sekunden darauf reagiert und das, was der, wie sie gefüttert ist, die künstliche Intelligenz, also wenn Elon Musk, meine künstliche Intelligenz soll jetzt, wie es jetzt gerade hier verlautet worden ist, die AfD fördern, dann gibt also jeder Post, der gegen die AfD ist, würde sofort durch diese künstliche Intelligenz innerhalb von Sekunden sofort kommentiert werden in ein und das quasi widerlegen.
Richtig.
Das ist ja krass.
Und gesteuert wird das Ganze nachweislich über Russland momentan, die ein großes Interesse daran haben, unsere Demokratie zu zerstören.
Wann wissen wir eigentlich noch, was Realität ist und was der blanke Wahnsinn ist?
Also ich habe das ja beim letzten Mal oder vorletzten Mal schon Sora heißt die Plattform. Mhm. Die macht mittlerweile künstliche Intelligenz über künstliche Intelligenz hergestellte Filme, die du von der realen Welt nicht mehr unterscheiden kannst. Also das wirklich schon extrem gut. Ja, und bei Twitter ist es ja mittlerweile so, oder vormals Twitter, jetzt X, dass man extrem viele Esoteriker hat, Spinner, Verschwörungstheoretiker. Und wie funktionierte der Faktencheck bisher? Also es waren unabhängige Partnerorganisationen, die das Ganze überprüften und Meta arbeitete mit zertifizierten Partnern zusammen, darunter Medienunternehmen und Rechercheinstitutionen, die nach internationalen Standards, was ja auch nochmal wichtig ist, wie denen des International Fact-Checking Networks geprüft wurden. Diese Partner überprüften Inhalte in verschiedenen Ländern und Sprachen. Das kommt ja auch noch dazu. Dass also nicht, ne, dass auch andere Sprachen, hier AfD oder sonst was überprüft wird in Amerika. Dann die Kennzeichnung von Inhalten. Wenn ein Beitrag von den Faktenprüfern als falsch bewertet wurde, erhält dieser eine Warnmarkierung. Nutzer wurden darauf hingewiesen, dass die Informationen nicht verlässlich sind. Zudem wurden solche Beiträge im Algorithmus zurückgestuft, sodass sie weniger Sichtbarkeit enthielten. Mhm. So, und zusätzliche Informationen. Faktenprüfer lieferten ergänzende Informationen zu überprüften Beiträgen, um die Nutzer aufzuklären und korrekte Inhalte bereitzustellen. Und was wird jetzt geändert? Anstelle des bisherigen Systems möchte Meta ein Modell einführen, das sich an den Community Notes von X ehemals Twitter orientiert, der Schwarmintelligenz. Nutzerbeteiligung. Freiwillige Nutzer können Notizen zu Beiträgen hinzufügen, die zusätzliche Kontexte liefern sollen. Das heißt, wenn wir meinen, wir sind da gut aufgestellt, könnte man ja denken, ne, dass wir das kommentieren, aber wie gerade mit den Bots und so weiter, die sich genau das aussuchen und darüber halt das nach vorne kommt und unsere Meinung eventuell, die dagegen hält, auch gar nicht mehr sichtbar wird. Das ist halt die große Gefahr. Und Bewertung durch die Community, andere Nutzer bewerten diese Notizen und nur jene mit breiter Unterstützung werden sichtbar, hatte ich schon gesagt. Welche Risiken bringt diese Umstellung, habe ich mich gefragt. Verzicht auf Expertenwissen. Also mehr Bauchgefühl, weniger Wissenschaft. Ganz einfach auf den Punkt gebracht. Manipulation durch Gruppen und Organisationen könnten das System gezielt ausnutzen, um Fehlinformationen zu fördern oder gegensätzliche Meinungen zu unterdrücken. Wenn man mal auf solche Seiten oder in solche Chats gerät, wo du ja ganz schnell gelandet bist bei Twitter, hast du jede Woche irgendeinen Asylbewerber, der eine deutsche Frau missbraucht hat. Das wird immer und immer wieder. Und das Ziel ist, Angst zu verbreiten. So, und Schwierigkeiten bei globaler Abdeckung. Das bisherige System deckte zahlreiche Länder und Sprachen ab, was mit einer dezentralen Lösung schwieriger wird. So, Meta begründet die Änderung mit der Vereinfachung der Richtlinien und einem stärkeren Fokus auf freie Meinungsäußerung. Kritiker warnen jedoch, dass die Verbreitung von Desinformation zur Hassrede erheblich erleichtern könnte. Was natürlich, was wir durch Elon Musk auch sehen. Ja, gleichzeitig verfolgt der designierte US-Präsident Trump expansive Pläne, wie wir jetzt, ne, wie du eben schon sagtest, geopolitische Spannungen verschärfen könnten. Er erneuert Forderungen nach US-Kontrolle über strategische Gebiete wie Grönland und den Panama-Kanal, was international auf Ablehnung stößt. Solche Bestrebungen könnten zu ernsthaften Konflikten führen und die globale Sicherheit und Stabilität gefährden. Und wo wird das verbreitet? Über X, ne? Über Elon Musk. Ja, die Kombination aus massmedialer Macht, da habe ich eine kleine Zusammenfassung geschrieben, die Kombination aus massmedialer Macht, Trumps politischem Einfluss und Metas geänderter Moderationspolitik bringt das Potenzial, demokratische Prozesse zu untergraben und internationale Beziehungen zu destabilisieren. Es ist entscheidend, die Auswirkungen solcher Machtkonzentrationen kritisch zu hinterfragen und Mechanismen zu entwickeln, die den Einfluss einzelner Akteure auf die globale Politik begrenzen. Mein Problem und die Frage an dich ist, wenn das jetzt so ist, was machst du mit Meta? Was machst du mit Instagram? Was machst du mit WhatsApp?
Also mit WhatsApp, okay, das wäre jetzt die Frage, die könnte ich dann versuchen zu beantworten. Alles andere habe ich nicht. Das glaubt man kaum. Aber ich bin, und das war mein also ganze Zeit, als du das jetzt erzählt hast, habe ich noch gefragt, was können wir tun? Was können wir als Gesellschaft tun? Oder was kann die Politik dagegen tun? Und ich denke mir immer, das ist immer so, es ist Krieg, aber keiner geht hin. Und das ist vielleicht auch so auf Twitter oder auf Facebook und so weiter. Ja, am liebsten wäre es doch ganz einfach, keiner schreibt mehr was. Jeder wird sich abmelden. Das ist unrealistisch, leider so, weil es eben viele Menschen gibt, die wollen, sensationslustig wollen die ja dann wissen, was der andere für einen Schmalz davon sich gibt.
Ja.
Und es ist ja so, wir haben komischerweise, liegt das in der Psyche des Menschen, dass er lieber auf schlechte Nachrichten reagiert als auf gute Nachrichten. Obwohl wir gerade so diese Diskussion ja auch in der Gesellschaft haben, es läuft alles so schlimm und es ist alles so dramatisch und es mir geht's so schlecht, so hört man ja ganz viel. Ich traue einfach nicht mehr, ich setze keine Kinder mehr in die Welt und sowas sind ja jetzt gerade so.
Im Grunde so 80er Jahre wieder.
Genau. Ne? Also es ist die Gesellschaft, macht dieses Schwarz-Weiß-Bild und am besten alles schwarz. Ne? Genau. Also ein wirklich gutes Gefühl haben wenige momentan. Und das sind eigentlich nur wenige Akteure, die da momentan beteiligt sind, die aber sind extrem mächtig. Nennen wir eben Putin, nennen wir Trump, nennen wir den Xi Jinping da und Nordkorea und natürlich vielleicht auch einige populistische, wenn ich da nur dran denke, hier der Fico, der mit seinem kleinen Land da, was der für ein Radau da macht. Ne? Also das ist lächerlich, ne, dass der sich mit seinen 1,2 Millionen dahinstellt, als wenn er der Fürst von Monaco wäre, ne, und macht da einen, versucht Europa vor sich herzutreiben. Da muss man dem auch mal irgendwo den langen Finger zeigen und sagen, geh mal in die Ecke und schäm dich. Ne? Also da muss was einfach mal ein klares Wort auch. Und ich glaube, das ist das, was man von außen irgendwie so gerade sucht, die Lösung. Ne? So, Leute, wir haben eine europäische Sicherheitsstruktur. Der Zuckerberg kann machen, was er will, aber,
ja, und das ist es ja
aber
nicht
in
mehr.
Europa darf er das nicht. Er darf es einfach nicht.
Noch nicht, aber dann guck dir mal an.
Genau, das ist das Problem. Weißt du, es gab ja mal den Spruch, die Rente ist sicher. hatte der Norbert Blüm ja mal gesagt, ne? So, die Rente ist sicher.
Bei ihm schon.
Bei ihm schon, ne? So, und alle waren, ah, ja, gut. Wenn der das sagt und die Merkel auch, dann ist das alles gut. Und damit, nur mit diesem einen Satz, hat er dafür gesorgt, dass Europa nicht zusammengebrochen ist, insbesondere die deutschen Banken auch, dass die nicht zusammengebrochen sind. Denn die standen kurz vor einem Kollaps. Und genau an der Stelle mit so einem Spruch. Und da muss jetzt auch einer mal herkommen und muss auch, und ich glaube, da soll Deutschland, muss endlich eine Führungsrolle übernehmen. Die muss diesen Mantel des nationalsozialistischen, nationalsozialistischen Geschichte nicht vergessen, aber für sich, weil man hat sich ja lange zurückgehalten, man hat immer gesagt, nein, wir wollen keine Führungsrolle übernehmen, weil Europa möchte das nicht und hat Angst. Aber ich glaube, wir müssen da zurückkommen und da muss jemand wirklich auch mal wieder vorne anstehen, sie, er, und sagen können, ja, wir in Europa sind eine Macht, wir sind mehr als, wir leben mehr Menschen in Europa als in Amerika. Wir haben, weiß ich nicht, 400 Millionen, die haben 300 Millionen. Und da können wir sagen, Zuckerberg, Elon, ihr könnt machen, was ihr wollt.
Ich wette,
bei uns werdet ihr das nicht dürfen.
Ich werde die Kuh kurz vom Glatteis holen. Du meinst damit, dass wir uns präsentieren sollen und zeigen sollen in der Welt.
Deutschland soll wieder Mut haben, auch wieder eine Führungsrolle zu übernehmen in der Politik, in Europa.
Es hört sich so ein bisschen an, als bräuchten wir wieder einen stärkeren Führer.
Nein, um Gottes Willen. Wir sind ja lange Zeit, ich wollte nur damit sagen, die Geschichte, und das ist auch gut so, hat uns in Deutschland demütig werden lassen und sagen,
sensibilisiert
auch. Und sensibilisiert, das ist richtig. Zu sagen, nein, also wir wollen nicht diese starke Macht wieder werden, weil viele von uns vor den Deutschen Angst hatten. Es wird ja immer gerne nochmal davon gesprochen, wenn die erstmal aufrüsten und wenn die wieder machen und dann stehen die wieder vor unserer Tür. Da muss man sehr sensibel sein. Polen gegenüber, ja, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir.
Aber in der europäischen Gemeinschaft zeigen wir das ja.
Richtig, aber nein, wir zeigen nicht, nein, wir übernehmen nein, keine die
Sensibilität.
Führung. Genau, wir zeigen die Sensibilität, intern,
ja.
Aber wir übernehmen nicht eine demokratische Führung innerhalb Europas. Ja, wir müssen Europa besser darstellen, besser hinstellen und Deutschland muss langsam aufgrund seiner wirtschaftlichen Fähigkeit eine Führungsrolle übernehmen. Und auch deutlich sagen können, wir in Deutschland, weißt du, wenn ich das jetzt so, der Elon Musk sagt, hör mal, Steinmeier, du bist so eine Flachpfaume, bist du, also du hast ja gar nichts zu sagen. Oder Scholz, ja, du bist ja verrückt, du bist ja ein Wahnsinniger. Wir leben wieder, wir sollten AfD wählen. Was hat dieser Mann für eine Macht zu sagen, wir in Deutschland sollen das wählen? Und wie ist der Aufschrei? Jetzt mal ehrlich, wie ist der Aufschrei? Ach ja, den lass soll man nicht reden. So ernst nehmen, sollte, lass ihn reden
so und so weiter. Spaltmaße seines Autos hinkriegen oder sowas.
Ja. Ich hätte den antanzen lassen. Ich hätte gesagt, lieber Elon, komm mal hier vor. Wir haben so ein schönes Werk in Brandenburg hier. Ne? Du willst ja gerne noch erweitern, aber wir müssen dich nicht haben. Das können wir auch selber machen, wenn du hier ein Problem hast. Und wir können dir auch Twitter hier abstellen, oder X besser gesagt, wir können dir X auch abstellen hier. Wenn du hier so einen Mist verbreiten willst, aber nicht mit uns. Brasilien hat das gemacht. Und komischerweise hat er darauf reagiert.
Ja, man sollte auch vielleicht sagen, mal eine Kaufempfehlung, dass man vielleicht nicht gerade Tesla-Autos, sondern...
Ja, das ergibt sich ja fast schon von sich, von selbst aus, dass man auch mal wieder sagt, jo, dann kaufen wir wieder mal deutsche Autos. Geht auch nicht schlecht. VW ist oder so in der Krise. Dann sollte man vielleicht mehr darauf achten, dass das, also ich... Ich finde diese Demut und diese Angst, dieses Kriechen davor, dass ein Milliardär, ja, der hat SpaceX, der hat Macht, der hat Trump im Rücken, das hat er, aber deswegen finde ich es jetzt noch umso wichtiger, dass Europa geschlossen, wirklich geschlossen, dahinter steht und mit einer Stimme sagt, mit uns nicht. Ja. Und das fehlt mir einfach. Die sind da, die wie aufgescheuchte Hühner und keiner sagt was, jeder zieht den Kopf ein und man hat das Gefühl, es ist hier so eine ganze Tirade von irgendwelchen Raketen, die hier im Wortgeschwall über Europa hinwegfegen und alle ziehen nur den Kopf ein. Ich glaube, wir müssen an der Stelle endlich wieder mit breiter Brust müssen wir uns wieder hinstellen und sagen, okay, klar, die Sicherheitsstruktur wird ohne die NATO nicht leichter werden. Also wenn Amerika die NATO verlassen will, dann muss es tun. ja, dann ist das eben so. Natürlich haben die eine hohe Macht. Aber was nützt uns das, wenn er sagt, ja, ich werde, wenn Trump erzählt, ja, ich werde den Putin sogar ermutigen, dass er Europa angreift oder Deutschland angreift. Also wer so etwas sagt, ist kein Freund. Und man sollte vernünftig miteinander reden, aber so nicht.
Der Trump, also der Musk, was weiß ich, bekifften Fernsehauftritten war er ja, der hat, benennt ja seine Töchter nach irgendwelchen Science-Fiction-Sachen mit X irgendwas, ne, oder nach seinen Autos. Und seine Tochter ist transgender, ne? Mhm. Und also lehnt sich die Tochter ab, voll und ganz, und tritt da auf. Also die letzten Auftritte waren ja so wie ein Affe auf Koks, wie der auf der Bühne rumsprang und, ne? Also das ist alles nicht mehr für mich greifbar, und auch so die ganzen Forderungen, die dargestellt werden, das sind paar, Entschuldigung, ich sage, paar Idioten mittlerweile an der Macht.
Also ja, diese Verwandlung,
also richtig, von Moral und vom Verstand nicht mehr fassbar. Das ist, also ich habe mal, Entschuldigung, dass ich dich gerade unterbrochen habe, ich habe mal ein Buch gelesen, das fand ich damals spannend, als ich mich so mit Existenzialismus und so weiter, Sinnsuche im Leben so, ne? Dann gab es ein Buch, das hieß Der Würfler, und der hat das bis ins Extrem getrieben. Der hat seine moralischen Präferenzen oder nicht moralischen Präferenzen mit Hilfe eines Würfels bestimmt. Das heißt, ich gehe jetzt runter und helfe dem Kind bei meiner Nachbarin mit Nachhilfestunden, oder ich gehe jetzt runter und bringe die Frau um. Also es war alles so, was der Würfel gerade sagte. Der hatte immer 6 Möglichkeiten, und eine musste er dann, war so, naja, unter Druck, musste immer eine dieser Möglichkeiten durchziehen. Und das war von wirklich liebevoll bis absolut bestialisch. So, das war so der Hintergrund. Und so kommen die mir auch teilweise vor.
Ich glaube, wir sind alle so zurzeit so konsterniert, dass wir überhaupt nicht verstehen können, was da gerade wirklich passiert. Trump war ja noch planbar. Wir wussten, dass er Meinungen hat und dass er gewisse Ansichten hat, das war uns klar. Wir wissen aber gar nicht mehr jetzt zurzeit, wer ist denn eigentlich der Mächtige oder die Mächtigen, muss man vielleicht eher sagen. Ich glaube gerade Trump, wenn der überhaupt die 4 Jahre durchsteht, was ich sehr bezweifle, dass es dazu kommt, dass er dann überhaupt die 4 Jahre durchsteht und nicht sein Vize Vance, der ja noch viel radikalere Ansichten hat. Da steht zurzeit eine Gruppe, eine hochkonservative, rechtsradikale Gruppe hinter Trump, die sich Trump zunutze gemacht haben, weil er eben als Figur dort Wählerstimmen geholt hat. Und viele haben ja Trump gewählt. Hätte sich einer von diesen Rechtspopulisten oder Rechtsradikalen, die in den Vordergrund gestellt, wären die sofort ins Abseits gestellt worden. Weil die Ansichten sind so radikal, dass man von vornherein sagt, die kann man nicht wählen. Aber es entsteht jetzt gerade, und das ist die Gefahr dabei, man weiß gar nicht, was im Hintergrund jetzt eigentlich läuft. Es ist so kompliziert geworden. Die haben eine derartige Macht bekommen, die können den kompletten Kongress umbauen. Und die können Gesetze verhindern. Es ist eigentlich keine große Gruppe, aber eine sehr starke Gruppe, eine sehr einflussreiche, eine sehr mächtige Gruppe, die gar nicht im Vordergrund stehen, sondern mehr im Hintergrund arbeiten. Mhm. So, und dazu, die machen sich auch gerade Elon Musk dazu auch zunutze. Und man hat echt das Gefühl, der hat eine Gehirnwäsche betrieben, weil wir kennen ihn, vor 5 Jahren war der ganz anders. So, und als wenn sie den irgendwo, ich weiß nicht, in einen Trockner gepackt hätten oder in eine Waschmaschine, Schleudergang, 20.000 Touren, kommt raus und du siehst
auf einmal. Ein guter Vergleich.
Ja, und du siehst einen völlig neuen, ein neues Konstrukt, ein neues Wesen, was da plötzlich
ausstößt. Wirklich.
Ja, und hat plötzlich ganz andere Auffassungen, ganz andere Ansichten. Und dieser Mann, das muss man ja nun mal sagen, der heißt SpaceX. Das ist ja, und der hat nicht ja nur X. Also X ist ja schon etwas, was jetzt mittlerweile ja ganz, das sieht, hat man ja gesehen, er hat die amerikanischen Wahlen beeinflusst. Und der hat Trump zum Sieg verholfen. Das war für ihn kein großes Ding. Er hat SpaceX, hat darüber die Überwachung über die sämtliche Kommunikation. Der weiß, wo jedes Kriegsschiff an jeder Stelle steht. Der weiß, wo die Panzer stehen. Der weiß, wo alle Satelliten sind. Der weiß das alles.
Ich hatte mich auch damals gewundert, dass der Mann halt auch dieses Starlink ist ja auch von ihm, diese ganzen.
Genau, Satelliten. Starlink, richtig.
Wenn die jetzt an die Macht kommen und der sagt ja, der Trump, der beendet den Krieg an einem Tag, die Ukraine ist komplett auf Starlink angewiesen. Wenn er das abschaltet, dann wissen die nicht mehr, wo sie ihre Drohnen hinsteuern sollen.
Aber das weiß Putin dann auch nicht mehr. Der greift ja genauso darauf zu. Das ist ja das Witzige dabei.
Das wusste ich nicht.
Elon Musk gibt den Russen genau, Starlink genauso.
Das wusste ich nicht tatsächlich.
Das hatte er ja schon vor, glaube ich, über einem oder vor zwei, ja, das war, glaube ich, schon eigentlich relativ zeitnah nochmal, also nach Beginn des Krieges, so irgendwie nach einem Jahr, da merkte man ja die Veränderung schon. Und da hatte er das ja schon angedroht. Und soweit ich es weiß, das sagt man immer so einfach, nein, ich glaube sogar, ich bin mir ziemlich sicher, dass Russland genauso auf Starlink zugreifen kann, wie die Ukraine auch. Müssen wir vielleicht nochmal in Anführungsstriche stehen lassen, nicht, dass wir hier was Falsches behaupten, aber ich meine mit großer Sicherheit sagen zu können, dass es so ist. Und diese Möglichkeit zu steuern und auch zu manipulieren, die ist so immens groß. Also da wächst etwas ganz, ganz Großes, Mächtiges, Großes will ich jetzt nicht sagen, was Mächtiges heran, wo ich mir nicht mehr sicher bin, lässt sich das noch wirklich steuern? Der Elon Musk hat jetzt auch einen Finger am Knopf. Auch er könnte theoretisch den Knopf drücken, wenn er das möchte. Der hat die Macht dazu. Und das ist mir alles momentan ein bisschen too much. Und man sieht ja, und Zuckerberg, was der jetzt gerade macht, das ist das Reagieren darauf, dass Elon Musk genau den Weg dafür freigemacht hat. Der muss aus wirtschaftlichen Gründen mitmachen. Der kann gar nicht anders. Der verliert Nutzer. Erheblich Nutzer, das sieht er ja auch. Mhm. Und du hast recht, jetzt ist die Frage, WhatsApp. Ja, man kann immer noch ausweichen.
Ja, Jeff Bezos war das, Gründer von Amazon, der ist ja auch eingeknickt. Der hat ja irgendwann mal die Washington Post gekauft und die haben halt, sollten sich für jemanden aussprechen und man ist davon ausgegangen, dass der dann die Harris unterstützt und der hat gesagt, er spricht keine Wahlempfehlung aus, weil er Angst hat um Amazon halt.
Ja, daran siehst du mal, welche Macht da vorliegt, ne? Obwohl er von der Washington Post ja, er hat ja auch eine Macht, aber
250 Millionen Dollar.
Ja, immerhin, ne? Mhm. Aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob er nicht das hinterher nochmal kommentiert hat. Und wie er letztendlich getrieben worden ist oder ob er da manipuliert worden ist. Jedenfalls gab es ja nur die Information, dass er sagt, wir werden keine Wahlempfehlung für sie rausgeben. Ne? Zum ersten Mal. Und das war ja schon wirklich, da hat man gesehen, dass ein Eigner, der das Geld reingibt, dass also das Geld regiert nun mal eben die Meinung. Und das war ein Baustein von vielen.
Also mich hat das jetzt echt getroffen, weil Instagram nutze ich nicht mehr so gerne wie vorher. Also nicht nur deswegen jetzt hier, sondern weil sind mir zu viele bunte Bildchen geworden. Ich habe gehofft, dass das so eine Fotoplattform wird und Leute sich da besser mit austauschen. Aber das ist ja nur noch hauptsächlich fangen ja die Posts damit an, musste ich 30 Jahre alt werden, um folgenden Trick zu lernen.
Ja.
Also es ist ja nur noch so ein Schwachsinn oder kochen und dann werden die Rezepte nicht gezeigt, sondern nur, ach, wie geil bin ich und wie toll und wie toll kann ich alles, ne? Oder?
Ich kann das so oder so nicht verstehen, alles, also mein Mittagessen zu posten, oder sonst, wo ich gerade bin, oder meinen Hund zu posten und dies und jenes und das. Und ich bin ja immer sehr vorsichtig da drin. Ich weiß nicht, ob das so interessant, dass mein Leben, ob das wirklich, ich verstehe mich, dass einer mein Leben interessant finden könnte jetzt. Ich finde mein Leben interessant und das reicht mir. Und ich muss es nicht anderen noch mitteilen.
Ich denke, wir können auch gleich das Thema abschließen. Du hast ja auch noch ein ganz tolles. Aber eine Sache möchte ich nur ganz kurz loswerden. Und zwar, es gibt ja jetzt mittlerweile auch gegen Hassrede und so. Im Internet gibt es ja auch so kurze Filmchen oder sowas, ne? Und dann habe ich eins gesehen, und das ist jetzt ein bisschen härter, aber das fand ich total genial. Früher nannte man das ja Kölner Fenster hier bei uns in der Ecke. Das sind halt, das waren ja meistens alte Leute, die ein Kissen auf der Fensterbank hatten, ja, rausgeguckt genau. haben und dann alles so. Und da war halt ein kräftiger, sagen wir mal, eher dicker Mann, ne? Höheren Alters, der hatte dann seine Unterarme als Kissen gestützt und guckt dann aus dem Fenster und nur ein Unterhemd bekleidet, 3 Tage Bart, ne, schlecht rasiert und das Unterhemd ein bisschen fleckig. Und dann rief der aus dem Fenster den Leuten zu, heute Würsing mit Würstchen gegessen, lecker! Und dann, halt die Fresse, du Schwuchtel! So raus. Und dann kommt halt gegen Hassrede oder so. Wenn man sich manchmal die Leute, die da hinter den Posts stecken, auch mal vorstellt, ne, also das zeigt das ja ein Stück weit, ne, wem wir hinterherlaufen, wem wir vertrauen und ne, das siehst ja, du ja gar nicht mehr. Diese
anonymisierte Macht, die ich besitze, ja. Ich muss mich nicht vorne hinstellen, sondern ich kann Hass verbreiten, was ja auch was ein bisschen über den Zustand unserer Gesellschaft auch aussagt, dass es einen kleinen Teil der Gesellschaft gibt, die nicht nur unzufrieden sind, sondern die sich in ihrem Leben eine Bösartigkeit entwickelt haben, weil sie gemerkt haben, dass sie über solche Medien ihre ganze Wut und ganzen Hass auf alles und ihren Neid, meistens ist es ja Neid, das ist ja eine ganz niedrige Form und eine ganz niedrige Eigenschaft. Und die kommt da so zum Ausdruck.
Neid oder das Gefühl, nicht gesehen zu werden in der Welt. Eigentlich auch ein Stück weit einsam zu sein.
Ich glaube, es gibt in der Psychologie spricht man von der passiven Aggressivität, die sich da auftut.
Bahnbricht.
Ja, genau. Ne? Das Spektrum geht zwar noch ein bisschen weiter, aber es sind Menschen, die durch das manchmal durch Kleinigkeiten schon auffallen, ja, also etwas sagen, also die im Grunde genommen etwas Schlechtes einem sagen wollen, es aber nicht in der Klarheit sagen, ja, oder ich zeige mich nicht und sage es dann in der Klarheit, ja, und das ist etwas, was, wie gesagt, das ist diese passive Aggressivität, aber auch diese anonyme Aggressivität, dass ich mich dahinter verstecken kann, ohne sofort identifiziert zu werden und ich kann jetzt, heute kann ich mal richtig den Schläger mal schwingen, ohne dafür verhaftet zu werden.
Früher hatten wir, das führe ich mal ganz gerne an, hatten wir einen Typen in der Kneipe, ähnlich alt wie wir, und der kam auch immer mit irgendwelchen Verschwörungssachen schon vor 30 Jahren raus, oder 37 Jahren mittlerweile. Und manchmal war das auch, ging das Richtung rechtslastig und aber der war in der Kneipe und du konntest in diese Kneipe gehen, wann du wolltest. Du hast mal Leute getroffen, die waren immer brechend voll und total schön. Alle so ungefähr ein Alter, also ein Spektrum von plus minus 10 Jahren, ne? Nee, nicht minus, weil ich habe plötzlich, wenn ich 20 war, ne? Also plus 10 Jahre aufwärts oder was weiß ich. Und wenn der an den Tisch kam oder so, hat man sich mit ihm unterhalten, weil alle kannten ihn auch, ne? Und hatte auch so nette Züge. Hat er aber so seinen Kram verbreitet, kriegt er von allen Zunder. So, heutzutage gibt es viele Kneipen und viele dieser Einzel und die finden sich und tun sich zusammen und haben das Gefühl, ja, andere sind genauso wie ich, also haben wir die Mehrheit.
Das ist vielleicht das schönes Beispiel, das ist vielleicht auch der Unterschied. So, du aber hast du recht, früher standen die Leute auf und haben gesagt, nein, das halt mal die Klappe, ne, was du da für einen Unsinn erzählst, heute.
Und jeder konnte sehen, dass man
die Mehrheit ist. Verbinden die sich dich dazu, genau. Es treffen sich nur noch diese Einzelnen zusammen und rotten sich zusammen und werden dann dadurch stark. Und diejenigen, die dann auf der anderen Seite sind und das gar nicht gut finden, haben aber Angst, dann noch was dagegen zu sagen.
Ja, oder denken, andere würden was sagen.
Deswegen beunruhigt mich diese Zeit. Und davor habe ich auch, ich glaube, wir müssen wirklich Sorge haben und wieder anfangen, für unsere Demokratie zu kämpfen.
Genau. Das habe ich heute nochmal gehört, und zwar in den Bereichen, wo wir tatsächlich was verändern können. Wo wir wirklich sich jetzt Sorgen, um das Große zu machen, das große Ganze stimmt, und auch auf die Straße zu gehen, aber in den Bereichen, wo wir im Kleinen tatsächlich was tun können, ist gefragt, wieder aufzustehen.
Ein kleines...
So, jetzt bitte.
Ein kleiner Lichtblick, den ich so empfand, WDR 2 hat ja dieses Weihnachtsmärchen in Paderborn. Das ist dieses Glashaus, da gehen Moderatoren von WDR 2 gehen in dieses Glashaus, bleiben dort 5 Tage und jeder darf sich, also wer möchte, kann sich ein Lied wünschen, kann spenden. Ich habe erst gedacht, in Paderborn, was willst du in Paderborn? Das wird nichts. Ne? Die haben, glaube ich, 12 Millionen gesammelt in 5 Tagen. Und es war so schön mit anzusehen. Ich habe morgens bin ich sofort geguckt, habe ich mir den Stream angeschaut. Es standen morgens schon, da standen Schulklassen, die haben gesammelt, die haben Aktionen gestartet, die haben Geld gespendet. Es war der Wahnsinn. Mhm. Die haben Waffeln gebacken und was weiß ich und haben da 3.000 Euro eingenommen. Und da muss ich sagen, das war so schön mit anzusehen, das war so rührend auch mit anzusehen, dass ich gedacht habe, die Welt ist nicht verloren. Das will man uns einfach nur weismachen. Mhm. Da waren so viele Menschen, unglaublich viele Menschen, die hingekommen sind, die über das ganze Jahr fleißig gespart haben, gesammelt haben und gespendet haben auch. Mhm. Ne? Mit tollen Aktionen noch dazu. Ne? Wirklich klasse. Und ich finde, man sollte nicht immer nur denken, dass die Welt komplett schlecht ist. Mhm. Wenn Paderborn es geschafft hat, so ein Riesenherz zu malen, ja, in Nordrhein-Westfalen, und so viel Geld gespendet wird, dann kann die Welt nicht schlecht sein. So schlecht, das will man uns nur weismachen. Ich glaube immer noch, das sind 5% oder 10%, die sich hier einfach nur schlecht benehmen. Mhm. Ja, aber die anderen 90% oder 80%, das sind gute Menschen und die wollen das nicht. Die sind nur noch nicht ganz wach geworden und brauchen einen kleinen Schubser, um sich zu erheben und zu sagen, ihr 10 oder 20% mit uns nicht. Und das muss irgendwann passieren. Und ich hoffe auf den Moment, und deswegen sage ich ja, die Gesellschaft muss sich wieder engagieren, muss mehr tun. Und dann kriegen wir auch wieder solche Lichtblicke und dann werden wir auch wieder positiver gestimmt sein. Ich glaube einfach, dass unsere Gesellschaft, unsere Welt vor einer ganz großen Bewährungsprobe steht.
Ja, denke ich auch. Und was ich gemerkt habe in den Weihnachtstagen, war der Bruder meiner Lebensgefährtin, war mit seinen Kindern da und die hatten Spiele dabei. Ich erzähle ganz, ganz kurz davon. Das eine Spiel war, dass man 3 Karten auf die Hand bekommt. Da sind dann halt Bilder drauf, unterschiedliche Situationen. Mhm. Und man muss dann halt reihum, das ist ein Kooperationsspiel, muss man Karten auf den Tisch legen und dazu eine Geschichte erzählen. Und dann kann man neu ziehen. Und man muss also ein bisschen gucken, ob das die Geschichte, die gerade erzählt wird, auch mit den Karten zusammenhängt, die man auf der Hand. Und sonst lässt man einen anderen halt eine Karte aufdecken. Also es geht nicht darum, wenn er ja Karten die wenigsten Karten hat, sondern es geht am Schluss, wie viele Punkte hat man gemeinsam erreicht. So. Und ich war erstaunt, welch gutes Gedächtnis die Kinder hatten, im Gegensatz zu den Erwachsenen, ne? Was die sich alles merken konnten und so. War schon beeindruckend, tolles Spiel. Und das zweite war ein Spiel, wo wir, wo auch jeder Karten auf dem Tisch hat und das sind dann Goldkarten oder leere Kammern und ne, oder auch ein brennender Kelch oder so. Was für eine Feuerfalle stand und so weiter. Und dann waren ein paar Wächter und ein paar waren Schatzsucher. Mhm. Und die Schatzsucher mussten am Schluss sehr viel Gold sammeln. So, und dann kriegte man eine Spielerkarte. Das, entweder war man Schatzsucher oder Verteidiger des Schatzes, aber keiner der anderen weiß, wer man ist. Und dann spielt man halt um. Und derjenige, man muss halt durch die Aktionen, die der andere macht, herausfinden, bin ich jetzt ein Schatzsucher oder bin ich halt ein Bewahrer und wer ist mein Kooperationspartner bei dem Ganzen? Tolles Spiel, wirklich. Und da spielt man auch viele Runden. Ne? Und was ich damit sagen will, spielt wieder miteinander. Vielleicht auch mal mit dem Nachbarn oder mit Kindern und Nachbarn zusammen und so, dass man sich auch darüber wieder was gemeinsam macht, ob es Sportvereine sind oder sonst was. Also ich habe die meisten Kontakte früher mal gehabt über Sportvereine oder dass man dann wie in dieser Kneipe, wo sich alle trafen und wo man mit allen Leuten irgendwie mal ins Gespräch kam und auch die unterschiedlichsten Lebensentwürfe. Aber wann hat man das nochmal?
Ich habe letztens einen Beitrag über Longevity gehört, über das gesund alt werden. Da gibt es eine Szene mittlerweile und da ist mir eine Sache ist mir noch hängen geblieben, wo man sagte, was hilft, um länger zu leben, also gesund länger zu leben? Ja. Das ist einfach Kontakte, Mhm. Ne, Kontakte zu anderen Menschen.
Richtig.
Aufgeschlossen sein, mhm. freundlich sein, mhm. nicht neidisch oder vergrämt, mhm. sondern einfach nur mit viel Freude mhm. wieder auf Menschen zuzugehen. Und das schafft so viel Positives in einem, dass man damit auch länger leben kann.
Richtig.
Und dann hat man sogar noch einen guten Benefit.
Richtig. Ne?
Sei freundlich und lebe länger.
Benefit, auch ein schönes Wort. So. Uns hat man was weggenommen, ja. ganz schnell noch. Uns hat man was weggenommen. Ich habe letztens gehört, das wäre genau unsere Beschreibung gewesen. Oliver Welke und den zweiten vergesse ich immer. Ach Mann, ist das jetzt ärgerlich. Reiche ich nach. Die haben einen Podcast und die nennen sich die Boomer Boys. Das wäre doch unser Titel, ne? Gewesen.
Ja, hatten wir auch schon. Ne? Die Boomer.
Ja. Ja. Genau, deswegen dachte ich, wir sind doch eigentlich die Boomer Boys.
Das stimmt. Eigentlich sind wir die Boomer Boys.
Aber jetzt bitte.
Ja. Ja.
Kalkhof heißt jetzt weiter.
Kalkhof, ne? Richtig. Mhm. Kurze Frage. Wir machen jetzt mal einen Break. Wir gehen jetzt mal raus aus der Politik und tauchen wieder ein bei Lidl, Aldi und all den Discounter. Oder auch Rewe, nehmen wir Edeka auch noch damit zu, machen wir jetzt mal ein bisschen Werbung und gehen in die Fleischabteilung rein. So, und wenn ich in diese Fleischabteilung gehe und diese Verpackung sehe, dann erinnere ich mich immer wieder an die Schulzeit. Und da gab es Noten. Noten von 1 bis
6.
Gibt es die heute auch noch?
Mhm, klar.
Echt?
Mhm.
Genau. So, und dann sehe ich etwas auf der Packung, da steht 1, 2, 3, 4. Und darüber steht die Überschrift Haltungsform. Ja, ich denke, wenn ich jetzt ein Fleischesser wäre, würde ich sagen, 4 ist nicht so gut, 1 wäre prima, oder?
Mhm. Ja, würde man sagen.
Würde man sagen. Mhm. Hast du schon mal so Fleisch gekauft aus diesen Haltungsformen? Wo greifst, ganz ehrlich, wo greifst du zu?
Also, ich habe mir das. Ich möchte jetzt nichts von wegnehmen.
Ja.
Ich habe mir das auf der Packung angeguckt und bin darüber gestolpert, als ich mir das anschaute und habe dann irgendwann festgestellt, dass es wird ja auch farblich kodiert.
Genau.
Und dann, ich glaube, das Grüne ist dann schon im hinteren Bereich.
Für mich da ist Rot und ich kann das nicht so ganz
unterscheiden. Die Farbkodierung war hier. Ne,
weil ich bin ja bei einer grün-rot-Schwäche habe ich ja.
Ach so, ja, okay. Ja, dann kannst du auch eins nehmen. Ich habe dann, irgendwann gesehen, deswegen wusste ich das, weil ich es mir angeguckt hatte, dass das 1 halt das nicht so prickelnde ist.
Gut, 1 ist in Rot gefärbt, da hast du recht. Da könnte man schon mal sagen, lass die Finger davon, ne, von 1. Mhm. So, und dann dachte ich, oh, das ist aber schön. Das ist ja, gibt's ja schon etwas länger jetzt. Und da dachte ich erst, da hat der Staat mal was Gutes gemacht. Da kann man vielleicht mal sehen, welche Tiere denn jetzt gut gehalten werden. Also, lösen wir es jetzt auf. Also die 1 ist nicht das sehr gut, sondern das ist das ungenügend der Tierhaltungsform. Und ja, habe ich gedacht, naja, was ist denn jetzt ungenügend und was ist denn jetzt gut? So, aber bevor ich mal angefangen habe, habe ich gedacht, guck doch erstmal, wer hat das denn überhaupt gemacht? Wer hat denn das überhaupt erfunden? Woher kommt das denn überhaupt? Und die Haltungsform sagt ja etwas aus, wie Hühner, Rinder und Schweine in Deutschland gehalten werden. Ne? Mhm. So, und dieses Haltungsform-Label wird ja auch jetzt mittlerweile kann man es auch drauf lesen, das war am Anfang nicht so. 1 ist also Stallhaltung, das andere ist dann wohl Stallhaltung Plus und das andere ist mit Außenklima und damit Premium. Und woher kommt das? Und da war ich erstmal überrascht, dass das ein freiwilliges Label ist. Dass das gar nicht,
das wusste ich nicht.
Nicht vom Gesetz her stammt.
Ja.
Nein. Das ist ein freiwilliges Label, worauf sich die Discounter quasi geeinigt haben. Mhm. Das war nicht so ganz einfach. Da haben also die Discounter, die ich gerade genannt habe, haben gesagt, ja, wie können wir das dem Kunden denn jetzt transparenter machen, wie die Tiere denn gehalten werden? Und haben sich dann natürlich erstmal die gesetzlichen Anforderungen angeschaut. Und da habe ich gedacht, das tust du jetzt auch mal. Guckst du mal rein, wie ist es denn jetzt? So, und die gesetzlichen Regelungen, da gibt es viele. Es gibt das Tierschutzgesetz, es gibt das Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung, also die Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung. Das sind also zum Beispiel Mindestanforderungen für die Haltung von Nutztieren. Dann gibt es Haltungseinrichtungen, Überwachung, Pflege, Fütterung, Lärmemissionsverordnungen, Beleuchtungsdauer und Intensität, Dann gibt es die betriebliche Eigenkontrolle. Und denkst du, sehr gut. Das hört sich doch schon mal gut an, dass der Bauer das selber kontrolliert, ob er auch seine eigene Verordnung oder die Verordnung des Staates auch wirklich erfüllt. Dann gibt es das Tiergesundheitsgesetz in Großbetrieben. Also da heißt es, welche Medikamente dürfen verwendet werden. Für kleinere Betriebe ist das vollkommen egal. Da wird das nicht kontrolliert. Oder zumindest können die Antibiotika reinhauen, wie du willst. Also wenn du dem nächsten Hund, musst du erstmal drauf gucken, ob es nicht zumindest aus dem Großbetrieb kommt. Weil dann könnte man nachweisen, ob es mit Antibiotika oder sonst was behandelt ist. Mhm. Ist eigentlich egal, musst du nicht drauf gucken, weil alle Hühner mit Antibiotika behandelt werden. Egal, ob Kleinbetrieb oder Großbetrieb. Dann gibt es die Tierschutztransportverordnung. Da wird also auch die Transportdauer bis zu 8 Stunden geregelt. Ist schön, dass so ein Tier 8 Stunden lang quer durch Europa bei 40 Grad Hitze gefahren wird. Wir haben es ja alle schon mal gesehen, ne, wenn die süßen Schweinchen da rausgucken. Und dann gibt es noch die Tierschutzschlachtverordnung. Das sind ja viele Gesetze. Und dann ist mir aufgefallen, ja, hier wird ja aber nur von Haltungsformen gesprochen.
Genau, das ist mir jetzt auch gerade aufgefallen.
Mhm. Also von Eigenkontrolle, von Mindestanforderungen, über Medikamente, über Transport, sagt das überhaupt nichts aus, welche Medikamente verwendet wurden. Wie sind die Tiere transportiert worden und weil.
Haltungsformen, nicht Tierwohl.
Genau. Das ist ganz genau das Richtige. Das ist genau der richtige Ansatz. Wir reden hier nicht, also wenn über Haltungsform, dieses Label, spricht nicht über das Tierwohl. Mhm. Das ist überhaupt kein Zusammenhang.
Dann mach mal weiter, mich erschreckt das total gerade, dass das von den Firmen wieder selbst, das ist wie damals bei der Zahnpasta-Werbung, dass dann irgendwelche, die Zahnpasta das besonders das hat, jetzt weiß ich es leider nicht mehr.
Als ich mir das alles durchgelesen habe, das ist ziemlich umfassend, ist auch mühselig und je länger du diese Gesetze und Verordnungen, die übrigens schon seit Jahrzehnten bestehen, ich glaube seit 1993, modifiziert bis 2003. Also wir reden schon von einem sehr langen Zeitraum, nicht mehr von einem zeitgemäßen Zeitraum, sondern von kein Update, nichts, sondern wirklich lange Zeit so gearbeitet worden ist und auch noch gearbeitet wird. Und für mich, meine persönliche Meinung, sage ich jetzt nur meine persönliche Meinung, ist das, all diese Gesetze und Verordnungen sind die staatliche Legitimierung der Tierquälerei. Das heißt, damit hast du das Recht, Tiere zu quälen. Es ist ein Buch der Grausamkeiten, der den Prozess von der Massenvernichtungsindustrie bis zum Discounter darstellt. Ich finde, das besonders schlimm finde ich dann, wenn ich dann auf der Autobahn bin und sehe dann ein Fleischtransporter hinten mit einem glücklichen Schwein hinten als Werbetafel. Mhm. Und da denke ich immer, das ist doch krank. Mhm. So, jetzt will ich nur mal ganz kurz sagen, wie denn die Mindestanforderungen für die Haltungsformen sind, um dabei jetzt wieder zurückzukommen. Nur um wieder da wieder mal zurückzukommen. Das, was also unsere Discounter freiwillig, ich finde es gut, dass sie es machen. Ja, weil es mehr Transparenz geben soll. Aber wenn du dann wirklich drauf guckst, dann ist da nichts mehr mit Premium.
Vielleicht noch eine Frage dazu, mach mal
weiter. Also ich sage erstmal, ich sage mal, was glaubst du, wie lange ein Masthuhn ungefähr bis zur Schlachtreife lebt? Das ist also von der Haltungsform egal. Was glaubst du?
Das ist nicht lange.
Ich will dich nicht quälen. 5 bis 7 Wochen.
Ich habe 6 Wochen, wäre jetzt.
Ja, aber es wäre sehr gut gewesen. Ne? Die Legehennen leben 16 Monate, aber wir reden jetzt zum Beispiel von Masthühnern. Mhm. Die werden nach 5 bis 7 Wochen geschlachtet. Also die werden da gemästet. Ne? So. Ein Huhn, muss ich davor weg sagen, ein Masthuhn wiegt ungefähr dann, wenn es geschlachtet wird, circa 1,5 Kilogramm. Die Haltungsform sagt aus, wenn du ich nehme mal den Nummer 1 jetzt. Nummer 1, Haltungsform Nummer 1 sagt, der Platz für ein Hähnchen beträgt 39 Kilogramm pro Quadratmeter. Jetzt rechne mal 39 geteilt durch 1,5. Dann kannst du ungefähr sagen, circa 25 Hühner haben in der Haltungsform 1 Platz auf einen Quadratmeter. Wenn man sich jetzt mal als Mensch einfach mal auf ein Quadratmeter hinstellt, dann darfst du weder deinen Arm bewegen noch sonst irgendwas. Deine Füße gehen schon fast raus. Ja, du musst also aufpassen. Das heißt, wenn du, ich mal jetzt vergleichen ungefähr, wenn du 10 Menschen versuchst, auf einen Quadratmeter zu pressen. So ungefähr kannst du es vergleichen. So leben die 7 Wochen lang, also 5 bis 7 Wochen lang. Jetzt denkt man, naja gut, Haltungsform 2 ist bestimmt besser. Ja, ist besser, sind es dann 23 Hühner auf einen Quadratmeter. Da habe ich gedacht, aber jetzt komm, 3 wird es rausreißen. Ja, 18 Hühner. 18 Hühner auf einen Quadratmeter. Aber mit Außenklima. So, dann habe ich gesagt, na endlich. Also jetzt kommt wenigstens ein bisschen frische Luft mal ins, können die rumlaufen ein bisschen, vielleicht auf diesen einen Quadratmeter, können so ein bisschen Bürzel hinten schütteln. Nee, ist das offene Fenster im Stall. Das reicht. Das reicht aus, um ein Außenklima zu haben. Du kannst dann schon Tierhaltungsform 3 nehmen. Tierhaltungsform 4 ist dann 16 Hühner pro Quadratmeter. Aber du hast Zugang zu Freigelände. Also einen bestimmten Auslauf hast du. Aber nicht, dass du denkst, dass du jetzt richtig Auslauf hast. Nein, nein. Die Hühner kannst du draußen halten. Eben so viele Hühner, die auf, also das 16 Hühner auf einen Quadratmeter passen. Du hast neben nur den blauen Himmel oben. Mehr hast du nicht. Ein bisschen Stroh unten drunter. Du hast ein besseres Material unten drunter. Aber lebenswert ist das nicht. Überhaupt nicht. Deswegen kann man fast schon den wünschen, dass sie gar nicht so lange leben. Ich sag mal, man wünscht es ihnen natürlich nicht. Aber das ist in diesen 5 bis 7 Wochen, haben die, es ist eine Tierquälerei, selbst in der Haltungsform 4. Ich will es nochmal, ein zweites Beispiel nochmal, das Schwein nehme ich nochmal, um es nochmal zu verdeutlichen. Weil ein Schwein, das können wir uns gut vorstellen, hat Größe, hat Masse und kann bis zu 200 Kilo schwer werden. Aber in der Masthaltung werden Schweine bis maximal 110 Kilo gemästet. Warum 110 Kilo? Weil es die Grenze ist für die Tierhaltungsform. Und zwar in der Haltungsform 1 hat also ein Schwein, das seine Schlachtreife nach 6 Monaten, also ein Schwein, ja, 6 Monate, ne? Dann wiegt es ungefähr 110 Kilo und dann hat es in der Haltungsform 1 0,75 Quadratmeter zur Verfügung. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Vielleicht muss das ich stelle mir das gerade so vor, ein Schwein sitzt auf seinen Hintern und gibt Pfote, so ungefähr, und sitzt gerade, weil dann passt es genau auf einen Quadratmeter. Aber mehr hat es hat noch nicht mal den Quadratmeter. Das ist eine Geschichte. So, Haltungsform 2, da dachte ich, jetzt kommt's aber, 0,825, ich will es abkürzen, bis Haltungsform 4 sind es dann 1,4 Quadratmeter.
Bei plus im Fenster.
Ja, so ungefähr. Du darfst den Hintern darfst du auf Schlamm legen oder sowas. Also es ist schon eine etwas bessere Form, weil du dann draußen zum größten Teil bist. Aber du kannst dann also 30 Schweine auf 10 Quadratmeter kannst du quasi dann halten. Du weißt, was das bedeutet. Die können zwar suhlen und wie auch immer, aber können sich nicht links und nicht rechts bewegen und die fressen sich gegenseitig alles ab. Ne? Das ist dann Haltungsform 4. Und da muss ich sagen, das ist, das ist immer noch, für mich ist das immer noch eine Tierquälerei, auch in der Haltungsform 4. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass die in irgendeiner Art und Weise gut gehalten werden. Und jetzt kommt, und jetzt will ich noch eine Zahl nochmal nennen. Was glaubst du, in welcher Haltungsform die Menschen kaufen? Die meisten.
Das ist jetzt, mal gucken, ob das stimmt. 2.
Richtig. Und zwar 71%. 71% kaufen in Tierhaltungsform 2. Und
kann man das nicht, glaube einfach. Carnegie, wie der Typ heißt. Langsam so schnelles Denken.
Ja.
Der dann irgendwann gesagt hat, dass die Leute zwischen 2 Sachen wählen. Wenn man einen Fernseher, der ganz günstig ist, und einen, der sehr teuer ist, werden alle das mittlere Produkt nehmen. Und 1 trauen sie sich nicht, weil dann weiß man, dass es wirklich schlecht ist. Und
richtig.
3, ja, dann kommen ja auch 2 nehmen.
Ja,
so genau. Von der Psychologie her.
Richtig, das stimmt. Mhm. Warum sage ich das Ganze jetzt? Ich wollte euch jetzt nicht vermiesen, also Fleisch zu essen. Ihr wisst, ich selber esse kein Fleisch, esse kein Fisch. Also ich lebe vegan. Und das bestätigt eigentlich wieder, dass es dass ich glaube, dass ich so, dass meine Form zumindestens, mir ein besseres Gewissen verschafft und ich nicht schlecht damit lebe. Ne? Weil das könnte ich nicht. Und das ist schade, wenn man weiß, dass Kälbchen zum Beispiel eine maximale Alterszeit haben von 8 Monaten, denn sonst darf es nicht mehr als Kalbsfleisch verkauft werden. Und ich will nur mal eine Zahl nennen, wenn ich die jetzt gerade mal...
Kahnemann, Daniel Kahnemann, nicht Kahnemann oder so.
Ja.
Kahnemann, Daniel Kahnemann hieß der Typ.
Okay. 2023 nochmal wieder eine Zahl. Wurden in Deutschland rund 2,26 Millionen Kälber bis zum Alter von einschließlich 8 Monaten gehalten. Und natürlich auch dann geschlachtet. Ne? Mhm. Und dann, man muss auch wissen, wenn ein Kälbchen geboren wird, hat es so, das ist so ungefähr, wenn du als Mensch geboren wirst und du sagst, okay, es sind 3 Türen da. Ne? Die erste Tür ist, oh, du fällst gleich nach unten. Die zweite Tür ist so, naja, wird hart werden im Leben. Ne? Und die dritte Tür ist so, okay, du darfst wenigstens einmal die Sonne schnuppern. Ne? So, da drin, da dürfen die wählen. So, und die meisten gehen eigentlich schon nach 6 bis 8 Wochen in die Masttierhaltung rein. Also das wunderbare Leben von Kühen, die da draußen auf der Weide rumlaufen, das ist ein minimaler Anteil, ist das. In der Regel wird es so gemacht, das Kälbchen wird geboren in der Masttierhaltung. Ne? So, dann sagt man nach 6 bis 8 Wochen, es kriegt eh keine Milch von der, das wollen die nicht, weil die Kuh soll ja Milch, soll ja, die muss ja verkauft werden, nicht für die Kuh, nicht für das Kälbchen. So, und dann wird entschieden nach 6 Wochen, so, du gehst jetzt erstmal, die wird so oder so von der Mutter getrennt sofort und dann geht es sofort nur in die reine Masthaltung. Das heißt, es kommt wieder in diesen Stall rein und ich glaube, irgendwie 1,2 Quadratmeter hat eine Kuh und darf dann nur stehen bleiben, nur dort, 8 Monate lang und dann wird es geschlachtet. Mhm. Ne? Dann gibt's Kalbsfleisch. Und das ist ähnlich wie bei dem, ich finde das immer ganz schrecklich mit diesen Spanferkeln. Mhm. Ne? Auch da kann man sich natürlich vorstellen, das sind kleine Babyschweine, die werden dafür speziell gezüchtet und die werden dann, gerade wo die erst anfangen zu leben, dann werden die dann gleich geschlachtet und dann sehen wir die auf diesen ganzen Festen, wo sie da schön auf dem Spieß sind und gedreht werden. Ich kann das nicht sehen, aber
es gibt ja so eine, irgendwo im Süden gibt es wohl eine Spezialität. Dafür braucht man Schweine, die älter sind als 2 Jahre, dass das Fleisch schon ein bisschen herber ist und so weiter. Und dann war jemand, der das machen wollte und fand kein Schwein mehr, das jemals 2 Jahre alt geworden ist.
Genau, die werden nicht 2 Jahre. Nein. Genau, das ist so. Und daran sieht man ja auch mit den Kilogrammzahlen, das macht man, um halt genau diesen Anforderungen dieses Haltungsform gerecht zu werden. Mhm. Und das mir bleibt ehrlich so ein bisschen bei der Geschichte, merk's ja selber, da bin ich sehr emotional, dass es eigentlich für viele etwas, was als gut präsentiert wird, aber was am Ende des Tages überhaupt gar nichts bringt für die Tiere, nicht wirklich. Es macht es ein Minimum, eine minimale Verbesserung. Und trotzdem greift der Mensch zur Tierhaltungsform 2, also zu dem fast schlechtesten Bedingungen. Es ist dem Menschen egal, wie die Tiere leben. Komplett egal. Wie die gezüchtet werden, wie die aufwachsen, es ist ihnen einfach egal. Der Preis bestimmt. Und eine gute Tierhaltung kann meines Erachtens eben nur das sein, wo die wirklich draußen leben dürfen, wo die Kühe noch rausgehen können, wo die Hühner noch rausgehen können. Ich finde das ganz schön mit diesem Bauwagen. Das ist eine tolle Sache, ist das, wo die draußen wirklich viel Platz haben, rumlaufen können. Ich weiß, ich bin natürlich nicht naiv, auch die Hühner werden geschlachtet, aber es sind ja meistens Legehennen dann.
Ja.
Die Hähnchen laufen, die Masthennen laufen ja da nicht rum. Das sind ja nur die Hühner.
Deine Nachbarin Ursula hat auch Hühner und die sagte, das wär alles schon soweit okay oder das macht einen besseren Eindruck. Mhm. Hat ja selber Hühner, aber sagte, die haben halt auch, die jagen da auch rum, weil sie keinen Schutz finden. Die sind ja zum einen immer der prallen Sonne ausgesetzt.
Genau.
Ja, das ist ja immer große Gras. Und die haben ja immer den Drang, sich zu verstecken, auch weil sie Schiss vor Greif fühlen, die warnen sich und fühlen sich den ganzen Tag schutzlos ausgesetzt. Ja. Ja, natürlich können die dann in den Bauwagen rein, aber so auf dieser Fläche, was sie sonst machen, sich verstecken und
dieses normale. Jeden Morgen sehe ich die Hühner von Ursula, die dann ein oder zwei Buchsen immer aus und der Wald ist gleich dahinter. Und ich finde das immer schön, wenn die daraus einfach so ein bisschen sich so, ja, diesen Freiheitsdrang haben und dann laufen die einfach mal in den Wald rein und dann laufen sie wieder zurück und dann springen die wieder über den Zaun. Ursula hat versucht schon, das zwar alles irgendwie einzugrenzen, aber es schafft es immer irgendwie, ein Huhn schafft es immer irgendwie rauszukommen. Und ich finde das so schön, zumal wenn man weiß, dass Hühner 20 Jahre alt werden können und eben auch liebend gerne auf Bäumen leben.
Und ja, übernachten und alles.
Ja,
das wusste ich zum Beispiel nicht, dass sie gerne auf Bäumen sich aufhalten.
Richtig, und dieses kleine Paradies hat Ursula halt geschaffen. Das ist wunderschön mit anzusehen. Und aber auch da muss man sagen, musst du hoffen, dass dein Nachbar oder deine Nachbarn nett und freundlich das so auch empfinden. Ich empfinde das immer toll, wenn ich da vorbeigehe. Ich höre auch gerne den Hahnkrähen. Ich finde das nicht schlimm, wenn man da auf dem Land lebt, dann gehört das irgendwie dazu.
Was ich damals, warum ich da noch drauf kam, war halt, sie hatte ja damals mal ein Huhn, was ausgebüxt war aus irgendeiner Haltung, wo aber keiner wusste, woher das plötzlich kam, hat sie ja zur Pflege bekommen. Und dann ist irgendwann, war das Huhn halt so komisch, empfand sie, weil wenn sie den Verschlag aufgemacht hatte, war das direkt zum Futtertrog. Und hörte die anderen Hühner picken, machen, laufen rum. Und das Huhn war nur am Futtertrog. Und das konnte man nicht davon wegbekommen. Und abends irgendwie nur in den Stall. Und sie hat dann irgendwann das Futter weggestellt oder so. Stellte jetzt hin, das Huhn fraß diesen Trog komplett alleine leer. Ne?
Ja.
Und entwickelte auch eine unheimlich extreme Brust. Und war nach kurzer Zeit schon so weit, da hatte man fast keine Handhabe, außer Futter wegnehmen, dass die Beine waren relativ verkümmert. Und das war nicht Krankheit, sondern es war so gezüchtet. Haben wir ja gerade gelernt durch dich, dass sie ja auch sich nicht viel bewegen müssen.
Genau.
Und das purzelte immer wie ein Kind, das einen Purzelbaum schlägt, aus dem Verschlag raus zum Futtertrog und fast weiter.
Ja.
Und dann habe ich mal jemanden kennengelernt, auch ganz lieb und nett, aber die produzierten für McDonald's.
Ja.
Und je nachdem, was ist mehr gerade angesagt, Schenkel oder dann kriegen die halt Aufträge. Dann kriegen die Hühner, die Hähnchen, entweder eine dicke Brust oder dicke Schenkel.
Ja.
Und das ist völlig überzüchtet.
Ja, das ist richtig. Und ich wollte einfach nur nochmal ich wollte einfach nur bewusst machen, was da wirklich hintersteckt. Es gibt, zum Abschluss, wenn ich das eben noch sagen darf, es gibt noch einen kleinen Lichtblick, gibt es schon. Erstmal gibt es eine fünfte Stufe jetzt, seit dem 01.01.25 gibt es eine weitere fünfte Stufe, die sich dann Bio nennen darf. Stufe 5 wäre dann zum Beispiel bei Masthühnern, glaube ich, dann dürfen eben noch 8 Hühner auf einen Quadratmeter, so ungefähr. Und dann dürfen die sich Bio nennen. Finde ich auch jetzt nicht gerade unbedingt prickelnd. Ich finde schon, sie sollten freien Auslauf haben. Aber ja, es gibt also schon etwas und dann gibt es noch ein ganz neues. Das ist jetzt, also wie gesagt, das ist die fünfte Haltungsform, die etwas besser ist. Und jetzt muss ich eben ganz kurz nachschauen, damit ich hier nichts Falsches sage, unseren guten, nicht Umweltminister, Landwirtschaftsminister. Der versucht ja schon ein bisschen was zu verändern. Und der hat jetzt ein Tierhaltungslabel, das soll, ich weiß gar nicht, das ist jetzt ab 2023 ist das beschlossen worden, ob es jetzt schon umgesetzt war, ich habe es jedenfalls noch nicht gesehen, jedenfalls auf diesem Label kannst du das, gerade hatte ich das hier noch gehabt, das ist ein Aufdruck, was dann verpflichtend wird für alle, für alle Fleischprodukte, auch die dann vom Metzger, bei Metzger siehst du das ja gar nicht, und viele haben ja das auch gar nicht mit den Haltungsformen. Das soll aber dann gesetzlich daran auf dem Produkt verankert werden, dass du sehen kannst, ist es ein Offenstall, ist es nur Stall oder Freilauf und so weiter. Ne? Und das wird dann, und da, wo der Balken schwarz ist, dann weißt du, aha, das ist jetzt Freilauf. Das hat dann die etwas höhere Qualität oder es ist Bio. Also da gibt es eben zumindest im einfachen Siegel, siehst du das dann, wie die Tiere dann zumindest gehalten werden. Ob im offenen Stall oder im zuen Stall und so weiter. Das ist vielleicht nochmal. Aber wie gesagt, auch das ist, glaube ich, das Einzige, was er der Viehwirtschaft der Industrie abbringen konnte, mehr nicht. Ich glaube schon, dass wir auf einem etwas besseren Weg sind. Aber Deutschland ist und bleibt der größte Produzent von Mastvieh.
Ich habe gerade noch was rausgesucht, und zwar habe ich das in Erinnerung gehabt, dass
Tierhaltungskennzeichnung, Entschuldigung, jetzt haben wir es, genau. Bio-Auslauf, Frischluft, Stallplatz oder Stall. Genau, so war es.
Aldi verfolgt das Ziel, bis 2030 das gesamte Frischfleisch, Trinkmilch sowie gekühlte Fleisch- und Wurstwaren-Sortiment auf die Haltungsform 3 und 4 umzustellen. Was habe ich mich gefreut, als ich das gehört habe. Jetzt wissen wir, was 3 und 4 ist und denkt so, was für eine Augenwischerei.
Genau so ist es. Genau so ist es.
Und eine Frage habe ich noch, ich weiß nicht, ob du die beantworten kannst. Wer kontrolliert das?
Das gar nicht. Das ist eine freiwillige Kontrolle, ist das. Das ist das, was die, das ist ja ein freiwilliges Label.
Und somit ist es nicht wert.
Genau, du kannst im Grunde genommen, können die, die das ins Leben gerufen haben, können jetzt hergehen und können sagen, aber welche Sanktionen willst du darauf setzen, außer dass du das Produkt nicht mehr nimmst? Darauf bist du angewiesen, also die Discounter und so weiter und die ganze Lebensmittelindustrie, die dieses Label verwendet, ist darauf angewiesen, dass irgendeiner mal guckt und sagt, ja, ist so. Ne?
Und Außenklima, ich habe heute leider vergessen, das Fenster aufzumachen.
Ja, genau so ist es. Ne? Ja. Aber es ist ja so, wenn das Gesetz nicht richtig geändert wird, diese Mindestanforderungen, das muss natürlich, das ist, muss man auch ganz klar dabei sagen, wir in Deutschland sind nicht die Allerschlimmsten. Spanien kann das auch gut. Schweiz auch. Ja, die schönen Kühe, die da auf der Weide rumlaufen, ist auch häufig nur Makulatur. Die haben ganz andere Mindestanforderungen, die nicht so weit gehen. Mhm. Und das muss man auch berücksichtigen, aber das hilft ja nichts. Ne? Wir können nicht so weiterleben. Wir müssen ja auch mal die Folgeerscheinung daran sehen. Die Gülle, der Nitratgehalt, die Umweltverschmutzung, das CO2 und wie viel Wasser dafür verbraucht wird. Ne? Das ist nicht mehr zeitgemäß. Das ist es einfach nicht mehr. Und da müssen neue Wege her. Ich bin das lebende Beispiel dafür. Ich bin 65 und lebe seit gut 45 Jahren vegetarisch und seit gut mindestens 15 Jahren, glaube ich, jetzt mittlerweile vegan. Und mir geht's echt nicht schlecht dabei. Also Mangelerscheinungen habe ich nicht und ich bin fit, ich bin sportlich und fühle mich ganz gut. Und bin sicher keiner, der nicht gerne was isst. Also meinen kleinen Bauch habe ich auch. Vegane Ernährung ist ja nicht, hat ja auch Zucker. Zucker ist ja auch vegan.
Geh mal ins Krankenhäuser, wie oft da irgendwelche Zimmer ein Schild an der Tür haben, bitte nicht betreten, Resistenzen.
Ja, ja, richtig.
So.
Ich habe mich immer gefragt, warum muss der Orangensaft zum Beispiel als vegan gekennzeichnet werden? Bis ich dahinter gekommen bin, dass er mit Eiklar geklärt wird. Ja, also auch da der Einsatz. Oder letztens sagte auch jemand, ja, ich esse ja gar kein Fleisch mehr, ich bin Vegetarier, ich esse nur Käse. Ja, ich sage, dann bist du aber im Irrglauben, das stimmt nicht ganz. Im Käse ist Rinderlab drin. Damit wird das fermentiert. Also ist
Käse. Wobei man es auch anders jetzt mittlerweile hinbekommt.
Es gibt, ich habe das jetzt gesehen, es gibt wirklich, aber ganz wenige nur. Ganz wenige nur. Das sind 2, 3 Käsesorten. Ich gucke ja immer danach, wenn wir Besuch kriegen und so weiter. Ich bin ja kein Heidlerner da drin. Ne? Ich habe doch kein Problem damit, wenn jemand kommt, da auch einen Auflauf mit Käse zu machen, wenn ich weiß, dass er mit dem veganen Käse nicht klarkommt. Ist ja auch nicht wirklich so, muss man einfach sagen. Und nicht alle veganen Produkte sind gut. Ja, Ersatzprodukte, die sind ja auch nicht alle.
Nein.
Ne? Da muss man auch sehr kritisch drauf gucken. Ne? Und dann gucke ich schon und dann schaue ich nach und dann muss ich suchen, wo dann vegetarisch draufsteht. Ne? Aber dann ist es meistens auch aus der Massentierhaltung die Milch. Also du kriegst, im Bioladen habe ich noch keinen vegetarischen Käse gefunden. Schade eigentlich. Ne? Dann wüsste man wenigstens, dass die Tiere da gut
gehalten werden. Ich weiß das deswegen, weil du konntest bei irgendeinem Großversender oder so, kannst du halt Lab bestellen oder auch halt künstlich hergestellten Lab oder.
Ich bin ja gerade dabei. Wenn ich jetzt, ich bin ja jetzt wieder unterwegs, ne? Fahre ja wieder in Urlaub für einige Wochen. Und wenn ich wiederkomme, habe ich mir schon ein Equipment zusammengestellt, was ich kaufen werde für die eigene Käseherstellung. Und da bin ich mal gespannt. Ich vermisse so ein bisschen so den Camembert. Mittlerweile gibt es ja auch den Camembert vegan. Nicht jeder ist gut. Aber ich habe jetzt einen gefunden, den kann man ganz gut essen. Da habe ich mir gedacht, das kannst du doch auch selber. Und es ist ein bisschen tricky. Das braucht Geduld und Zeit. Aber ich finde das so spannend, seit wir uns ja schon immer so weit vegetarisch und vegan ernähren, sind wir viel intensiver mit unserer Nahrung. Ich sag mal, in einer Art Kommunikation kann man fast sagen, weil wir wollen wissen, was wir da essen. Wir haben Spaß daran und wir lernen auch, wie man Gemüse besser einsetzen kann, dass es auch nochmal was Besonderes wird.
Ich habe mit einem Kollegen, wir tauschen uns regelmäßig aus und das ist so witzig, wenn wir zusammenstehen. Wir backen halt unsere Brote selber und haben verschiedene Sauerteige mittlerweile im Kühlschrank stehen und wie man halt was weiß ich, nannte er denn das bulgarische Brot oder so, dass dann Weizensauerteig gemischt wird mit Roggensauerteig. Also mittlerweile bin ich so weit, ich bin ganz stolz und ganz froh, dass mein Brot mittlerweile richtig aufgeht und eine tolle Krume hat. Ne? Mhm. Und also wirklich auch großporiger wird. Also ich habe so richtig Erfahrung mittlerweile. Ich kann mittlerweile sehen, ob ein Brot was wird, anhand der Mehlmenge, der Wassermenge. Das muss ich gar nicht mehr nachmessen. Ich sehe das auch am Knethaken schon, wie
genau, man lernt das, genau. Man kriegt das raus. Das ist ein schönes Gefühl, ist das. Vor allem, man muss Geduld aufbringen und Zeit. Mit der Zeit
wird wann der Teig ich dann, das an und wie kriege ich Oberflächenspannung hin und dieses ganze Handwerk, das finde ich total
schön. Das meine ich damit. In dem Moment, wo du dich mit deiner Ernährung beschäftigst, in dem Moment, wo du deine Nahrung selber herstellst,
hat aber auch einen riesen Nachteil, das Ganze. Der Nachteil ist,
du isst gerne das Brot wieder, ne?
Das zum anderen, ich meine, Brot geht auch direkt auf die Hüften. Nee, ich meinte damit, ich habe mir bei Kampfsbrot geholt. Die haben mir dann ein Walnussbrot angeboten. Mhm. Da habe ich gedacht, wer will das essen? Ich habe es zu Hause und hatte mich wirklich drauf gefreut, es roch richtig toll und so. Das ist ja, wir haben ja immer hier, weil wir direkt grenznah wohnen, Richtung Holland, ne? Alle, die da schon mal in Holland waren, das ist ja dieses Quetschbrot, was sie haben, was man zusammen
kann. Ja, stimmt, genau.
Und so ist mittlerweile das überwiegende Sortiment bei Kamps. Da ist ja nichts mehr, was so an früheres Brot erinnert.
Ja,
ich möchte das nicht mehr essen,
tatsächlich. Ja, da kann ich dir nur empfehlen, es gibt auch, gerade wo wir auf dem Land wohnen, es gibt immer noch richtig gute Landbäckereien. Nicht viele, die kämpfen auch ums Überleben und da muss man schauen. Und wenn man da reingeht, da sieht man zum Beispiel, ich hole gerne immer ein gedrechseltes Buchweizenbrot und das ist hier bei einer Landbäckerei in Wassenberg. Das ist eine tolle Spezialität, ist das und ja, man muss es anmelden, man muss sich anmelden, man muss auch mal reservieren, weil das braucht wirklich 2 Tage zum Reifen.
Ja,
und die nehmen sich die Zeit dafür und das finde ich toll. Und wenn du das dann noch, donnerstags wird das dann immer noch in einem Holzofen gebacken, dann kriegt es noch so schöne Rostaromen, wie Björn Freitag sagen würde immer, ne? So ganz leckere Rostaromen. Ne? So. Und das ist, ja, und das finde ich schön, wenn man weiß, dass das, was man da isst, auch wirklich richtig lecker ist. Ne? Da kann man was tun und man kann auch sagen, eine kleine Geschichte noch zu Weihnachten. Ich mache ja gerne dann, wenn die Familie kommt, klar, bei uns ist vegane Küche. Und dann willst du was Besonderes bieten. Und dann habe ich etwas gemacht, ich hatte ja schon mal Kaviar gemacht, kam auch sehr gut an. Und diesmal habe ich aus Bananenblüten, Fischfilets gemacht. Und das war echt traumhaft. Das war richtig gut. Auf einen Pak Choi, Blatt quasi, das Ganze garniert und mit einem kleinen Salat dazu, ganz wenig nur. Wir haben immer so 3 Vorspeisen, Hauptspeise, Nachspeise, 2 da noch dazu. Also wir haben so 5, 6 Gänge haben wir. Immer nur Kleinigkeiten. Aber das ist total klasse gewesen. Ich war selbst überrascht, aus diesen Bananenblüten da so etwas Tolles zu zaubern. Und das ist nicht schwer. Das kann jeder.
Sehr schön. Ja. Hast du Fotos davon gemacht?
Meine Tochter sagte mir, das müssen wir posten. Ich sagte, lass das sein. Hier muss keiner mein Essen hier posten.
Nee, wir haben ja so Artikel.
Das stimmt. Ich weiß nicht, ob sie es gemacht hat, aber ich glaube, sie hat es. Kann sein, dass sie es sogar fotografiert hat. Kann sogar sein. Ich werde sie mal fragen.
Dann frag mich lieber nicht, was sie ja gegessen haben. Ich kann nur so weit sagen, dass ich es total toll fand, dass wir gemeinsam gekocht haben, zu dritt. Und die mit Andreas beide Töchter waren da und die eine ist nicht so fürs Kochen zu haben. Die hat dann sich mal bereit erklärt, den Abwasch zu machen oder die Spülmaschine ein- und auszuräumen. Fand ich total toll, also die Ideen. Also es war auch so ihre Idee, ne? Sich so zu beteiligen, war echt süß. Und die andere Tochter hat eine französische Zwiebelsuppe mit überbackenem Brot, mit Käse und gemacht und einen tollen Nachtisch halt.
Ja, aber so können alle was dazu beitragen, zu einem schönen Fest. Und dann finde ich gerade diese kulinarische Komponente, die macht doch gerade irgendwo so ein Fest aus.
Richtig, genau das.
das ist doch wirklich schön, zusammenzusitzen, sich schön und zu unterhalten, was Leckeres zu essen. Und alle haben irgendwo so auch seinen Spaß, ne, ihren Spaß dabei. Ja, das war zu dem Thema Haltungsformen von Tieren. Ich hoffe, oder zumindest das, was an so in den Discountern oder anderen Lebensmittelläden da auf den Tisch wird es ja nicht serviert, ich wollte es gerade sagen, aber dort in der Auslage liegt, vielleicht ein bisschen kritischer draufschauen. Einfach nur mal schauen, ist es das wirklich, ist es das Richtige? Vielleicht doch mal im Bioladen mal vorbeischauen. Ich weiß, die sind ja nicht gerade um die Ecke, aber häufig gibt es aber auch, gibt immer mehr diese...
Sind nicht alle, die so auf dem Land wohnen wie wir.
Also ja, das ist richtig, das stimmt. Das ist. Aber in der Stadt kriegst du eher schon mal wieder einen Bioladen. Da sind diese großen Bioläden, sind da, Dance und wie sie alle heißen, die sind dann da. Da kann man schon mal schauen. Ich weiß, das lässt sich leicht sagen, wenn man nicht das Geld hat dafür, und das ist verdammt teuer. Und ich kann das gut verstehen. Aber es muss nicht immer Fleisch sein. Es geht auch anders. Es gibt gute Alternativen zum Fleisch, die man selber herstellen kann und die nicht schlecht schmecken und auch vielleicht der Gesundheit auch noch zuträglich sind. Man hat so einen doppelten Bonuseffekt, also dieser Benefit, über den ich gerade gesprochen habe. Man tut etwas für die Umwelt, man tut etwas für sein Portemonnaie und gleichzeitig kann man auch gut essen und für seine Gesundheit noch dazu.
Wenn man nicht die veganen Produkte unbedingt in der Plastikverpackung,
genau,
die genauso schlecht hergestellt sind wie die Fleischprodukte.
Richtig, es gibt vieles, was man selber machen kann. Wenn man die Zeit dafür hat, und ich glaube auch, was heißt die Zeit dafür? Wir machen ja viele andere Dinge auch. Aber das Essen ist ja etwas Existenzielles. Und da nehme ich mir gerne Zeit für. Für mich ist das immer so eine Art Beruhigung. Ja, so wie andere sich so eine Meditation. Wenn ich also koche, das ist für mich wie Meditation. Meditation. Ich gehe da auf, ich gehe da rein und dann entsteht immer was Neues. Immer. Und das wirkt immer irgendwas Neues und was anderes. Und das ist so, am Ende des Tages hat man was davon. Und das ist, ich finde das einfach schön. Und dann bin ich entspannt.
Es ist, ja, richtig. Ich hatte jetzt, gestern habe ich mir Kartoffelpüree gemacht mit einer unheimlich leckeren Pfannensoße. Ich kann kein Kartoffelpüree mehr kaufen.
Ja, das
allergiemäßig geht gar mittlerweile. Nicht.
Ach so, also, okay.
Also dann sehe ich aus wie ein Streuselkuchen. Und dann hatte ich irgendwo bei YouTube oder so, hatte ich eine ganz tolle Kochsendung, die ich mir oft anschaue und so weiter. Und der hatte dann mit viel Butter und Milch und das war schon sehr gehaltvoll, das Ganze. Und am Schluss hat er dann, das fand ich so witzig, Schnittlauch ins Kartoffelpüree. Und dann dachte ich, Schnittlauch ins Kartoffelpüree?
Probieren.
Genial.
Man glaubt es kaum. Ne?
Toll, toll, toll. Also ja. Ich brauchte die Pfannensoße gar nicht.
Also ich glaube, wir könnten jetzt eine Kochsendung machen.
Eigentlich schon, aber wir sind am Ende.
Genau, wir sind am Ende. Und wir hoffen, wir haben euch die gute Laune nicht ganz so sehr verdorben und waren trotzdem dabei ein bisschen unterhaltsam. In diesem Sinne freuen wir uns auf den nächsten Podcast, der wahrscheinlich vielleicht aus Spanien kommt oder Portugal kommt, weil wie gesagt, die nächsten 6-8 Wochen werde ich in Spanien oder Portugal verweilen. Und wir versuchen das jetzt mal wirklich auch mal so hinzubekommen, dass wir von unterwegs quasi berichten.
Genau.
Okay.
Das wäre toll.
Wir freuen uns auf den nächsten und bis auf dann. Euch, dass ihr wieder zuhört. Bis dann. Tschüss.